Hi Axel.
Hi Timo.
Da sind wir wieder.
Schön, dich wieder zu sehen. Ne?
Ja, wir sprechen heute über eine These. Und zwar die These, gibt es eine hohe Möglichkeit und hohe Wahrscheinlichkeit, dass traumatisierte Menschen, also die Traumata in ihrem Leben erfahren haben, Verletzungen, wiederum andere Menschen traumatisieren? Vielleicht nicht so als totale Aussage, aber mit einem gewissen Risiko. Und das würde ich gerne heute mit dir besprechen. Einmal vielleicht so auf der Ebene, wo haben wir das selbst erlebt? Das fände ich ganz interessant. Und dann aber auch mal so auf die Ebene von Organisationen zu gehen, also beispielsweise Unternehmen, bis hin in die Politik, um mal zu schauen, wo in der Politik erleben wir, dass Menschen, die Traumata erfahren haben, die gewisse Prägungen haben, wiederum gerade da im großen Stil andere Menschen oder Gesellschaften traumatisieren oder zumindest da einen großen Einfluss nehmen. Und was ist denn erstmal vielleicht so deine Erklärung bezogen auf diese These, dass wir Trauma, das wir selbst erleben, nicht selten reinszenieren?
Also erstmal finde ich es ein spannendes Thema und wenn ich so zurückschaue und ich habe eine lange Erfahrung damit, ich würde einfach die steile These in den Raum stellen. Traumatisierte Menschen traumatisieren Menschen. Und ich habe dafür viele Belege, viele Erfahrungen damit gesammelt. Und warum das so ist, da gibt es sozusagen nicht die eine Antwort darauf, sondern das hat so eine gewisse Komplexität. Und ich werd mal im Laufe unseres Podcasts, ich mal die Biografien von ein paar Leuten, die heute in der Öffentlichkeit stehen und damals in der Öffentlichkeit standen, was die für Kindheitsbiografien haben, wo sie wirklich Trauma erlebt haben. Und das ist schon eine der Erklärungen, sozusagen ungelöstes, unintegriertes, ungeheiltes Trauma nimmst du halt mit und du reinszenierst es dann nicht nur für dich persönlich, sondern je machtvoller du wirst und je vielfältiger die auch die Organisationsrollen sind, die du einnimmst, dann reinszenierst du das Trauma halt im Rahmen deiner Rollen, die du einnimmst. Und das ist sozusagen fatal, weil sozusagen gewisse Traumaeigenschaften sehr vorteilhaft sind, um Karriere zu machen in Wirtschaft und Politik. Und da kannst du mich nachher nochmal fragen, was genau das ist und wie sich das äußert.
Können wir uns die systemische Komponente auch nochmal anschauen, ja. Warum genau die Menschen sozusagen auch in Machtpositionen gerade in unseren Gesellschaftsstrukturen kommen. Vielleicht auch mal zur These. Wo ich ein bisschen Abstand nehmen will, dass ich sagen würde, grundsätzlich traumatisierte Menschen traumatisieren Menschen. Also ich denke, es gibt einige Beispiele auch für Menschen, die Traumata erfahren haben. Und das hängt wahrscheinlich auch wieder damit zusammen, inwieweit habe ich dort ein Bewusstsein geschaffen, inwieweit habe ich meine Trauma bearbeitet. Und dahingehend, glaube ich, ist es nicht grundsätzlich eine These, dass wir sagen können, ein Mensch, der Trauma erfahren hat, wird auch sicher im großen Stil andere Menschen traumatisieren. Im Kleinen, in Beziehungsdynamiken, das tun wir ja alle auf eine gewisse Art und Weise, dass wir uns auch mal Schmerz zufügen durch unsere unbewussten Muster, möglicherweise aus Schmerz. Aber ich glaube, dass gerade diese Menschen, das hast du schon gesagt, dass gerade diese Menschen, die sozusagen Traumata im größten Stil erfahren haben, in unserem System aus Grund ihrer Bewältigungsstrategien eben auch gut in diese Position, diese Machtposition kommen. Und das ist dann eben möglicherweise eben in der Politik oder es ist in Führungsetagen. Da gab es ja mal eine Untersuchung, die gesagt hat, 10% der oberen Führungsebene sind Psychopathen tatsächlich, also diagnostizierte Psychopathen. Fand ich auch interessant. Und das kannst du ja sagen, auch wenn du im Schnitt der Bevölkerung schaust, sagen, nicht 10% aller Menschen sind Psychopathen. Das heißt, warum genau in dieser Führungsebene? Ja, da können wir natürlich auch mal drüber sprechen. Ich habe so aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ja selber sozusagen auch in meiner Schulzeit Erfahrungen gemacht mit Mobbing. Das heißt, ich glaube, ich hatte Phasen, wo ich auch mal Täter war, was Mobbing angeht, ja, wo sich das umgedreht hat. Und hauptsächlich war ich aber Opfer von Mobbing. Und wenn ich da so zurückschaue, dann habe ich gesehen, dass gerade die Menschen, die Mobbing betrieben haben, aus hochtraumatisierten Familiensystemen und Strukturen gekommen sind. Ich weiß, einer, der wirklich auch gewalttätig war, also der getreten hat, alles Mögliche habe ich mit dem erlebt. Ich habe irgendwann erfahren, der war Sohn eines Metzgers in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und der ist regelmäßig misshandelt worden von seinem Vater. Das heißt, der ist regelmäßig geschlagen worden und hat dieses Muster, sozusagen diese Ohnmacht, die er erlebt hat, hat er sozusagen in Macht transformiert, damit er diese Ohnmacht nicht mehr erleben muss und ist dann sozusagen in die gleichen Handlungsweisen übergegangen und hat natürlich andere Kinder, ich meine, der war selber vielleicht 14, 15, 16, aber hat andere Kinder dann auch traumatisiert durch sein Verhalten. Das heißt, das war für mich schon mal so eine Beobachtung und ich habe viel erlebt tatsächlich auch, dass die Menschen, die beispielsweise Täter waren beim Mobbing, dass die grundsätzlich eben aus diesen traumatisierten Familiensystemen kamen. Und ich habe mal, wir haben ja auch so Schultreffen und solche Sachen, habe ich ja vereinzelt noch mitbekommen. Und dann zu sehen, wie krass die mit ihrem Leben strugglen. Das waren erst so die Tollen der Klasse und sind dann komplett hinten abgefallen, wahrscheinlich durch ihre Traumata und ihrem Umgang damit. Und da habe ich verschiedene Erlebnisse in meiner Geschichte gehabt. Ein anderer Freund, der wurde von seiner Mutter eingesperrt, wo er, ich glaube, er war so 19, 11 Jahre alt, irgendwas in dem Dreh. Der wurde tagelang eingesperrt, Rollos runtergelassen und saß im Dunkeln über Tage. Und die Mutter hat ihm sogar noch eine Nagelfalle durch die Schulter gestochen. Und der hat irgendwann angefangen, in der Beziehung zu mir Messer nach mir zu werfen. Und da musste ich irgendwann die Beziehung abbrechen. Also ich hatte auch schon auch was, wo ich persönlich sozusagen auch immer wieder gerade traumatisierte Menschen angezogen habe. Das war ein spannendes Muster von mir. Hat, glaube ich, auch viel damit zu tun gehabt, dass ich vielleicht ein sensibler Mensch war, der Menschen auch sehr gut so nehmen konnte, wie sie waren, aber hatte da auch ein Muster, wo ich die angezogen habe. Und da habe ich eben viel erlebt, dass genau die Menschen, die Täter wurden, eben praktisch immer Opfer waren davor.
Ich teile die These, die meine Erfahrung und auch die Studienlage zeigt, du fängst als Opfer und als Überlebender oder als Überlebende fängst du an. Und wenn du deine Erfahrung nicht bearbeitest und sozusagen das, was du erlebt hast, nicht integrierst, dann wirst du es später ausagieren. Das ist ja von diesem Wiederholungszwang hat ja schon Freud gesprochen oder der Pierre-Félix Janet, vor bald 150 Jahren, dass er gesagt hat, ein Trauma, was nicht integriert ist, muss wiederholt werden. Und das ist das, was wir auf allen Ebenen erleben. Das ist, und du beschreibst es sozusagen sehr plastisch. Der Junge hat selber diese Gewalterfahrung gemacht und dann später Gewalt ausgeübt, weil er wahrscheinlich dachte, das ist die angemessene Form zu zeigen, oder einen Konflikt zu lösen oder zu zeigen, wer der Stärkere ist.
Ich würde sagen, wir schauen mal so ein bisschen in die Politik auch. Also was wir erleben ist, oder das ist zumindest meine Ansicht, meine Meinung, wir haben unglaublich viele tolle Menschen in unserer Gesellschaft. Menschen, die Soziales vorantreiben, Menschen, die emotional verbunden sind, Menschen, die einen Beitrag schaffen wollen, indem sie andere Menschen unterstützen beispielsweise. Und gleichzeitig erleben wir in unserer Politik, und ich gehe jetzt mal nur von Deutschland aus, wir können es gerne noch ein bisschen ausbreiten, über verschiedene Figuren in der Weltpolitik, erlebt man im großen Stil, dass sozusagen dort wie so eine Trennung stattfindet. Das heißt, wir erleben es ja gerade wieder. Das heißt, wir beispielsweise die aktuelle Regierung in Deutschland mit Friedrich Merz kann Milliarden für Militär und Militärausgaben bereitstellen. Und beginnt gleichzeitig im Millionenbereich zu kürzen, wenn es um Traumaarbeit, um Soziales, um Jugendamt, um Unterstützung von armen Familien geht, denen jetzt irgendwelche Zusatzgelder von 25 Euro gestrichen werden und so weiter. Also wirklich auf einer Ebene, wo ich sage, wie unverbunden kann man sein sozusagen und wie krass kann man auch eigene Interessen sozusagen auf dem Rücken der Bevölkerung austragen. Das heißt, wir erleben durchaus auch Politiker, die sich anders einsetzen und die vielleicht verbundener sind, aber letztendlich die Politiker, die Macht ausüben, sind meiner Meinung nach sehr abgetrennt von dem, was wirklich für die Gesellschaft und im Sozialen und in verschiedenen Bereichen wichtig wäre. Und vielleicht schauen wir da mal so ein bisschen rein, womit das zu tun haben könnte, neben, sag ich mal, gewissen Ansichten oder in dem Bereich oder Interessen, ja.
Mein Vorteil ist ja, dass ich schon älter bin und deswegen furchtlos formulieren darf. oder da ich Angst habe vor Konsequenzen. Also Krieg ist halt einfach das, was wir können. Und das hat eine historische Dimension. Das ist seit dem 30-jährigen Krieg führen wir im Schnitt alle rund 27 Jahre größere Kriege in Europa. Europa ist der Kontinent, der mit die kriegerischsten Auseinandersetzungen und die meisten Kriege erlebt hat in der Geschichte der Menschheit, auch im Vergleich zu anderen Kontinenten. Das heißt, wir Europäer und auch wir Deutschen, in der Geschichte ist für uns Krieg und Gewalt das Mittel der Konfliktaustragung und der Konfliktlösung. Und wenn man sich ein bisschen mit transgenerationalem und kollektivem Trauma auskennt, dann weiß man halt, dass diese Erfahrungen sowas wie im kollektiven Gedächtnis, aber auch in den so über die Familiengenerationen gespeichert und weitergegeben werden. Und das Spannende ist tatsächlich, dass sozusagen diese letzte große Gewalt-Zerstörungserfahrung, die wir hatten, war ja für uns in Deutschland der Zweite Weltkrieg. Und es ist sozusagen auf einer geschichtlichen Ebene genug darüber geforscht worden, Ursachen, Wechselwirkungen und so weiter. Was wir aber nie gemacht haben, waren die seelischen Wunden aufzuarbeiten, die das auf einer kollektiven und transgenerationalen Ebene in der Psyche von uns als Gesellschaft, Gemeinschaften und Familien bedeutet hat. Es gab nie eine seelische Aufarbeitung dieser Traumata, sondern wir haben auf der materiellen Ebene versucht, sozusagen Wiederaufbau zu betreiben, Wohlstand wiederherzustellen. Also wir haben uns auf die materiellen Wiedergutmachung und Wiederaufbau konzentriert. Diese seelischen Dynamiken sind nach wie vor präsent in uns. Und das ist wie ein Tabuthema, das wir haben und das wir auch reinszenieren. Wir haben nicht die Folgen des Zweiten Weltkriegs thematisiert. Wir haben nicht die Folgen der deutschen Teilung und Wiedervereinigung, die Art und Weise, wie sie abgelaufen ist und welche seelischen Traumata das für viele Menschen nach sich gezogen hat, besonders im Osten Deutschlands, die ihre Identität verloren haben, die ihre Arbeit verloren haben. Und das Letzte sind die nicht verarbeiteten Folgen der Pandemie. Die werden, wo Grundrechte auf einmal weg waren, wir isoliert wurden und wir heute sehen, welche Folgeschäden das bei Kindern, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, auch nach sich zieht. Auf diese Ebene schauen wir nicht hin. Und das ist eine der das ist nicht nur ein blinder Fleck, sondern das ist ein blinder Ozean, den wir da haben. Dieses kollektives Trauma, was nicht verarbeitet wird, auch da gilt, wird wiederholt. Und das Spannende ist sozusagen, dass wir in Wiederaufrüstung investieren. Natürlich mit dem Bedrohungspotenzial, die Russen greifen uns an. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Der Satz war immer, der Russe kommt oder der Russe kann kommen. Und das war das fortlaufende Bedrohungsszenario, was mit dem ich auch aufgewachsen bin, hat bei uns dazu geführt, dass wir im Keller, wir hatten so mal für 3 Wochen ungefähr Wasser und was zu essen. Weil wenn der Russe kommt, kannst du halt nicht einkaufen gehen. Und es ist sozusagen diese singuläre Perspektive, die wir haben, dass wenn das Bedrohungsszenario ist, wir werden durch Gewalt bedroht, ist unsere Antwort darauf und dann müssen wir uns gewaltsam wehren. Es gibt ganz andere Strategien. Es gibt die Strategie beispielsweise des gewaltlosen Widerstandes, was Gandhi praktiziert hat und zwar sehr erfolgreich und was letztlich auch zum Ende der britischen Kolonialherrschaft geführt hat. Ein völlig anderes Modell. was für ein Modell hat Nelson Mandela kreiert mit seinen Freunden und Parteigenossen vom ANC damals. Keine Rache, sondern versucht, Institutionen zu bauen, die das Unrecht thematisieren und schaffen, Frieden herzustellen. Und was machen wir? Wir machen das, was wir schon immer gemacht haben. Wir investieren in militärische Aufrüstung und gleichzeitig das, was uns innere Sicherheit gibt, vernachlässigen wir, da streichen wir die Mittel. Innere Sicherheit entsteht durch sichere Bindungserfahrung, entsteht daraus, dass wir lernen, Konflikte konstruktiv zu lösen, entsteht dadurch, dass wir eine Orientierung und einen Ausblick haben auf das, was kommt. Daraus entsteht innere Sicherheit. Und was wir machen, ist, wir konzentrieren uns ausschließlich auf äußere Sicherheit.
Ja, es ist ja nicht selten, dass praktisch die Erfahrung von Bindungsabbruch beispielsweise, also das Trauma von Bindungsabbruch, wenn das unverarbeitet, unbewusst bleibt, schnell zu leichten Feindbildern im Außen in der weiteren Entwicklung des Menschen führt. Ich fand es ganz spannend, weil ich mal geguckt habe, Friedrich Merz, was der so erlebt hat in seiner Familiengeschichte, und der hat zwei Geschwister verloren. Einmal eine Schwester an einem Unfall und einmal einen Bruder an einer Krankheit, Morbus Crohn, glaube ich, war es. Bin mir nicht ganz sicher. Und gleichzeitig ein durchwegs, sage ich mal, durchwegs, oder ein Mann, der sich praktisch in einem finanziellen Sektor, der vorher eben war auch bei BlackRock tätig und so weiter, in einem System behauptet hat, wo es ganz hart um finanzielle Interessen geht und so weiter. Und dann so einfache Antworten sozusagen auf dieser Ebene findet, oder vielleicht, ich weiß auch nicht, was in dem vorgeht, aber auf jeden Fall so ein Weltbild hat, okay, es gibt da den Feind und da gibt es uns und der einzigste Weg ist, in die Eskalationsspirale mit einzusteigen. Ich würde dir voll zustimmen bei den ganzen Themen wie Kollektivtraumata, die wir so in der Geschichte erfahren haben, auch unsere Ansichten prägen, Narrative, oder du hast ja auch eben davon gesprochen, dieses Bedrohungspotenzial durch Russland, so geschichtlich, wobei ich auch sagen muss, ich finde, es ist auch ein Narrativ unterdessen geworden in Deutschland, was eingesetzt wird, sozusagen, um gewisse Handlungen zu rechtfertigen. Und dann, glaube ich, gibt es da schon noch eine andere Ebene, die natürlich auch mit Trauma zusammenhängt, aber da geht es natürlich auch ganz viel um knallharte Interessen. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch das Thema, das aufgedeckt wurde, dass Politiker in Rüstungsindustrie investiert haben, bevor dieses Milliardenpaket abgeschlossen wurde und dort gut mitverdienen. Das heißt, ich glaube, da gibt es schon auch eine Ebene, wo einmal Trauma wirkt, aber wo auch das System wirkt und diese, praktisch die Menschen oder die Politiker, die in diesem System sind, auch knallhart auf eigenen Interessen basierend handeln. Ja, und ich meine, theoretisch könnte man sagen, wenn man jetzt Milliarden in die Rüstungsindustrie steckt, das ist ein Dead End. Das ist ja nichts, was die Wirtschaft ankurbelt, sondern das braucht niemand. Das liegt dann irgendwo rum, ja. Und da haben wir dann irgendwie, was weiß ich, waren das jetzt 100 oder 200 Milliarden, die jetzt gerade dort reingefeuert werden. Und ich glaube, da gibt es neben dieser reinen Trauma-Ebene, dieser kollektiven Trauma-Ebene, eben auch noch diese Ebene des Systems, was Menschen sozusagen dazu auch verleitet. Das ist natürlich halt auch viel mit dem Kapitalismus, mit der Struktur unseres Finanzsystems zu tun, wo Menschen sich auch aktiv durch gewisse Entscheidungen auch in der Politik Interessen vertreten, aber auch bereichern. Und ich glaube, die Komponente ist eben auch sehr wichtig, wenn man das Ganze betrachtet.
Naja, der blöde Spruch, alles hängt mit allem zusammen, gilt auch da. Wenn man sich diese Systeme anbaut, welche Menschen haben diese Systeme gebaut? Und das waren meistens Männer. Wo kommen die her? Was haben die erlebt? Und du hast es eben sehr schön beschrieben, sozusagen an der Biografie von Friedrich Merz. Wenn ich mir die Biografie von Donald Trump anschaue, sein Vater, Fred hieß der wohl, der hatte so ein sehr rigides und hartes Schema von Gewinner und Verlierer. Und Schwäche und Scheitern wurden bei dem tabuisiert. Mit 13 Jahren ist er, glaube ich, auf eine Militärakademie abgeschoben worden. Und sein Bruder, der zerbrach an dieser väterlichen Härte. Der starb an den Folgen einer Alkoholkrankheit. Und das Muster, was Trump sozusagen entwickelt hat, ist, ich darf nie als Verlierer dastehen. Weil das war seine größte Angst, weil, und dahinter steht natürlich die Sehnsucht nach dem Gesehenwerden und der Anerkennung durch den Vater. Und die Brutalität, die er durch seinen Vater erlebt hat und diese Angst vor dem, ich könnte ein Loser sein, hat er natürlich mit Brutalität kompensiert und versucht seitdem, alle über den Tisch zu ziehen. Also dieses zwanghafte Gewinnen, und dadurch hat er ein System etabliert, was nie auf einer Win-Win-Strategie beruhen kann. Und natürlich sind politische Systeme, Wirtschaftssysteme, sind Macht- und Geldsysteme. Aber die Frage bleibt immer noch, wie agierst du das aus? Agierst du das in der Art und Weise aus, dass alle, die daran beteiligt sind, auch davon profitieren können? Oder agierst du das aus in einer Gewinner- und Verliererlogik?
Einmal das, also praktisch, dass er Menschen über den Tisch zieht, das ist ja eine Beobachtung. Dann kann ich mir vorstellen, dadurch, dass sein Bruder so abgewertet wurde, der wollte ja irgendeine andere Karriere machen, wie der Vater von Donald Trump eigentlich für ihn vorgesehen hatte. Der sollte ja das Unternehmensimperium, Unternehmen ist dann irgendwie Pilot, wollte Pilot werden. Dadurch ist dann Trump in diese Rolle gerutscht, also Donald Trump. Man kann ja davon ausgehen, diese emotionale Härte, diese auch Abwertung, dass die nicht wahrscheinlich nur der Bruder erfahren hat, sondern dass die auch ein Donald Trump erfahren hat und dann noch in Kombination mit einer Militärschule, wo auch viel mit Abwertung, Drill und so weiter gearbeitet wird. Und im Prinzip ist es ja nichts anderes wie Beschämung, was du am laufenden Band erlebst. Und Beschämung führt halt nicht selten auch in so eine Kompensation in Grandiosität. Und das macht er ja auch. Also er ist immer grandios. Er weiß alles besser wie alle anderen. Er ist in allem der Beste. Er spricht das auch so aus. Also so auf einer Ebene, wo es nur noch lächerlich wird. Und trotzdem da draußen funktioniert auf gewissen Ebenen, wo ich mir denke, wow, für mich wäre das eine Comedy-Show, wenn ich dem zuhöre. Oder ich denke mir, da steht ein kleiner Junge, der um Anerkennung ringt. Das heißt, genau, das wird sozusagen eins zu eins auf Politik, auf diese Machtposition, in der er ist, übertragen. Und gleichzeitig ist er auch unglaublich kalt, ist er eiskalt. Also neben dem können wahrscheinlich Menschen verrecken, Menschen mit Ellenbogen weggestoßen werden. Und das war ja auch, glaube ich, ein Punkt, der ihn überhaupt in diese Position katapultiert hat in dieser Kürze der Zeit. Dieser Narzissmus, den er auch lebt. Und dann wäre es natürlich auch mal spannend, was führt dazu, dass so jemand von so vielen Menschen zu einem Anführer eines Landes gewählt wird.
Naja, plakativ könnte ich jetzt sagen, traumatisierte Wähler wählen traumatisierte Führer. Ja. Wenn die Geschichte einer Gesellschaft auf Gewalt basiert, wenn die Geschichte eines Landes darauf basiert, dass du die Lebensräume eroberst, indem du anderen die Lebensräume wegnimmst, und das ist die Geschichte der Eroberung des amerikanischen Kontinents durch die weißen Siedler, die aus verschiedenen Ländern kamen. Das ist unsere eigene Gewaltgeschichte hier in Deutschland, und wir agieren immer in dieser Logik von wir gewinnen und die verlieren. Wir kriegen das nicht hin, diese Win-Win-Situation wirklich zu kreieren. Und du hast es vorhin hast du das auch gesagt. Sagen wir, steigern die Militärausgaben und kürzen die Mittel für psychologische Hilfeleistung, für Kinder, für den Unterhalts, die Unterhaltskompensation, wenn die Väter nicht zahlen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir stärken das Militär und schwächen den Sozialbereich. Und wir kriegen es noch nicht mehr hin, es wirklich zusammen zu denken. Sagen, dass der einzige wirkliche Rohstoff, den wir haben bei uns in Deutschland, sind Menschen. Und wir sind auf die Kreativität, Innovationskraft von Menschen angewiesen und der Generation, die nachwächst. Wir können hier, Kohle können wir nicht mehr verbrennen, Gas haben wir zu wenig und Öl, also fossile Brennstoffe sind außen vor. Was bleibt uns da noch? Und das, was wirklich unsere Ressourcen sind, in die investieren wir nicht. Wir müssten wirklich in Bildung, in Schulen und so weiter investieren, 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 weil da ist die Rendite am größten, die wir rauskriegen. Was machen wir? Angstgetrieben investieren wir in Militär, weil wir uns bedroht fühlen und die Erfahrung lehrt, wenn du viel in Wiederaufrüstung investierst, musst du auch irgendwann Krieg führen, um glaubwürdig zu bleiben. Und das ist gerade der Trend, der bei uns wieder dran ist. Und das hat viel damit zu tun, dass wir in diesen Entweder-Oder-Kategorien denken. Und das hat sehr viel was mit Trauma zu tun.
Ja, das würde ich auch unterstreichen. Es gibt so einen Liedtext, der sagt, wir wollen Frieden, aber erst müssen wir gewinnen. Oder wir sind für Frieden, erst müssen wir gewinnen. Das ist ja im Prinzip das, was wir in allen Konflikten erleben, egal ob es gerade im Ukraine-Konflikt ist, wo beide Seiten genau so agieren. Ja, es gibt sozusagen kaum noch fruchtbaren Dialog. Jetzt muss man allerdings sagen, in Deutschland gibt es in Oppositionsparteien, unter anderem hat leider die AfD das auch besetzt, gibt es natürlich auch Politiker, die sind stark für Deeskalation, die sind für Dialog. Das kann man jetzt, finde ich, von der Regierung aktuell nicht behaupten, dass irgendwelche Anstrengungen in die Richtung übernommen werden. Das heißt, und wenn man in der Bevölkerung fragt und die Umfragen anschaut, dann ist es eben auch so, trotz den Traumata, die wir erfahren haben mit Zweiter Weltkrieg und so weiter, dass der Großteil der Bevölkerung nicht für eine weitere Eskalationsspirale in diesem Konflikt ist, sondern für Deeskalation, für Dialog. Und gleichzeitig, weil es war jetzt vor kurzem, wo dann der Vorschlag gemacht wurde, Gerhard Schröder könnte sozusagen vermitteln, anstatt dann zu sagen, naja, gut, der ist uns zu in eine Richtung orientiert. Wir nehmen noch einen anderen Politiker oder jemand anderen aus dem öffentlichen Raum dazu. Und dann gehen wir in den Dialog. So, nee, Deutschland hat sich lustig gemacht darüber, wo ich mir denke, ja, da ist ein Angriffskrieg durch Russland gestartet worden, aber warum schlagen wir sowas aus mit dem Wissen, dass weiterhin jeden Tag Tausende oder im Monat Tausende von Menschen sterben müssen und sagen einfach nur, ja, der Einzige, der es beenden kann, sitzt da drüben, ist der Putin. Das ist halt auch ein Bullshit, weil auf den haben wir ja nur sehr, sehr bedingt Einfluss. Das heißt, wir müssen auch alles tun, um in eine Deeskalation zu gehen. Und das ist halt spannend, weil ich sagen muss, naja, es gibt Oppositionsparteien, die sind für Deeskalation. Es gibt einen Großteil der Bevölkerung, der ist nicht für den Krieg, der ist nicht für die Aufrüstung. Und trotzdem sitzt die Regierung an der Macht, die genau das eins zu eins so umsetzt, wie wir es gerade besprochen haben.
Und da folgen wir einer deutschen Tradition. Hitler war ein hochtraumatisierter Führer und Soziopath gleichzeitig, das heißt ohne Bindung an andere Menschen. Und ihm war das Schicksal der anderen Menschen egal. Das heißt, die Auswirkungen seiner Handlungsweise auf andere Menschen haben ihn nicht wirklich berührt. Und er hat es halt geschafft, Millionen von Soldaten, auch von Deutschen in Kriege zu schicken, Zerstörung zu riskieren und was auch stattfand, den Tod von Millionen eigener Landsleute zu verursachen, es war ihm egal. Und eine der Wahrheiten ist, mit diesen Menschen kannst du leider keinen Dialog führen. Mit hochtraumatisierten Menschen wollen ihre Ziele ausagieren und erreichen und sind unfähig, die Perspektiven der anderen zu integrieren. Und Deutschland ist nicht etwa am Verhandlungstisch, wurde der Zweite Weltkrieg beendet. Das wollten einige der deutschen Militärs, wollten frühzeitig Verhandlungen führen. Das hat Hitler abgelehnt, beziehungsweise galtst du als Vaterlandsverräter. Der Krieg wurde beendet durch die deutsche Kapitulation. Weil Deutschland so zerstört war und Hitler sich dann das Leben genommen hat. Und als er weg war, konnten die anderen dann sozusagen kapitulieren. Und das ist eines der Dilemmata, dass wenn du diese hochtraumatisierten Führer hast, die sind in der Regel dialogunfähig, sondern die wollen ihre Ziele durchsetzen und da geht es nicht um Dialog, sondern um Unterwerfung. Und wenn du die, und was sie von dir erwarten, ist, dass du dich unterwirfst. Und in, sozusagen in dieser Dynamik von Herrschaft und Unterwerfung ist weder Dialog möglich, geschweige denn Frieden. Die Frage, die du auch vorhin gestellt hast, ist, warum machen da so viele Menschen mit? Ich glaube, am Anfang realisieren sie nicht oder wollen auch nicht realisieren, wen sie da wählen. Hitler hat ja in seinem Manifest, hat er ganz klar die Grundlinien seiner Politik beschrieben und das konnte man lesen. Und die Leute haben es nicht geglaubt, die deutsche Wirtschaft hat es nicht geglaubt. Hat gedacht, den fangen wir schon ein, das kriegen wir schon hin. Auch ein Donald Trump hat relativ klar gesagt, schon bei seiner ersten Präsidentschaft, in welche Richtung er gehen will. Und er wurde trotzdem gewählt, weil eine der Erklärungen ist, weil diese Menschen haben oft tatsächlich etwas Charismatisches und berühren einen Punkt. Und Hitler hat diesen Punkt berührt, dieses Zwangsfriedens von Versailles, diese Entwertung der Deutschen, diese Demütigung, die sie erfahren haben, und hat sozusagen eine Strategie entwickelt, neudeutsch gesagt, macht Deutschland wieder groß und bedeutend und sowas passiert uns nicht nochmal, so wie Donald Trump das mit Make America Great Again gemacht hat. Sozusagen, dass die docken an einem Gefühl an, wo die Menschen unsicher werden, wo sie einen Widerwillen haben gegen politische Machtkonzentration, gegen ein korruptes System. Und der hat ihnen versprochen, ich ändere das, ich räume das auf. Dass er sozusagen selbst der Korrupteste war, der wurde großzügig übersehen. Aber das sind diese gesellschaftlichen Grunddynamiken, wo wir als Gesellschaft auch nicht hinschauen wollen. Und deswegen wählen wir solche Leute. Deswegen, ich würde es überhaupt nicht allein aufhängen, dass es, wir haben traumatisierte Soziopathen in Führungspositionen, sondern wir als Gesellschaft sind so abgespalten, dass wir typische Vertreter in Machtpositionen wählen, die uns entsprechen. Und zwar den Teilen von uns, die wir von uns selber abspalten und nicht wahrhaben wollen. Und wenn wir das ändern wollen, dann dürfen wir sozusagen unsere eigenen Schatten, Gewaltseiten uns angucken und integrieren und dann werden wir auch nicht mehr solche Leute wählen.
Ja, weil ich finde es eine spannende Entwicklung. Also nehmen wir mal in Deutschland beispielsweise die Zunahme der AfD. So. Also vor 20 Jahren wäre das meiner Meinung nach anders gelaufen, ja. Dass diese Desensibilisierung dahin, was auf einmal eine gute Oppositionspartei in Deutschland sein soll und wie viele Menschen sie wählen, finde ich eine krasse Entwicklung. So, jetzt glaube ich einmal, dass da die natürlich schon auch die aktuelle Politik eine Verantwortung beträgt. Ich will nicht die Verantwortung der Wähler wegnehmen, aber auch die trägt eine Verantwortung daran, dass sie eine katastrophale Politik macht auf dem Rücken der Gesellschaft. Wir haben viel drüber gesprochen, soziales Einkürzen, eher sozusagen Eskalationsspiralen gehen, auch im Krieg und so weiter, anstatt die zu deeskalieren. Und dann entsteht so eine Entwicklung und ich beobachte das bei vielen Menschen, die mehr, die mal links waren und jetzt auf einmal auf die rechte Seite driften, von hier nach da in 1, 2, 3 Jahren. Und ich das Gefühl habe, da ist sowas und es kommt ja auch viel aus Trauma, dass auf einmal auch so die, also was ja so zunimmt, ist auch diese Überinterpretation von Verschwörungstheorien weltweit. Also es passiert viel Verschwörung, da bin ich absolut sicher und das wird ja auch immer wieder aufgedeckt. Wir haben es mit Epstein gesehen und so weiter. Aber es nimmt Ausmaße an, wo der Realitätsbezug komplett abhanden kommt. Und wo sozusagen eine Opferidentifizierung stattfindet, die, glaube ich, auch viel mit Trauma zu tun hat. Das ist ja auch genau die Kerbe, in die AfD schlägt. Das heißt, wir haben beispielsweise Talkshows, da werden die halt dann mit 4 Leuten einer anderen Partei niedergemacht. Dann bedienen sie genau dieses Opfernarrativ, sagen, ja, schaut, ja, wir hier freie Meinungsäußerung, wir werden hier fertig gemacht, wir werden und so weiter. Und dann springen die Menschen dem Opfer auf die Seite, weil das ja eine häufige Reaktion ist. Und auf einmal stehen wir da, wo wir jetzt stehen, dass ein Björn Höcke der ja meiner Meinung nach, wenn ich habe mich mit ihm beschäftigt, ich habe geschaut, der ist auf NPD-Demos gelaufen, gab es Videomaterial zu, welche Verbindungen er pflegt zu rechtsradikalen Gruppen und so weiter. Es ist alles bewiesen. Aber er stellt sich natürlich dahin und wenn du ihm zuhörst, dann hörst du auch raus, was da abgeht. Aber er tut sehr schön verklausulieren. Ja, also, und dann gibt es da überall die Kommentare der Menschen, die sagen, endlich darf der sprechen, endlich wird der nicht fertig gemacht, endlich kriegt der sozusagen eine Stimme, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, dass jeder sprechen darf bei uns, aber es geht komplett abhanden, was dieser Typ eigentlich verfolgt, was hochgefährlich ist. Und diese Entwicklung finde ich krass zu beobachten und ich glaube, auch das hat viel mit Krise zu tun. Ja, das erleben wir ja, dass praktisch in Krisen, wenn alles so ins Wanken gerät und Deutschland befindet sich in der Krise, das heißt diese Grandiosität, die Deutschland immer hatte in der Industrie, in der Weltwirtschaft und so weiter, die fällt ja gerade in sich zusammen. Ja, also Deutschland hat ja Riesenprobleme auch, wenn man das praktisch so weltweit im Vergleich sieht zu anderen Ländern, jetzt auch wirtschaftlich im Automobil und so weiter. Das heißt, da ist eine riesen Angst, da ist eine Krise und dann passiert es eben, dass Menschen auf einmal beginnen, solche Parteien zu wählen. Und das hat ja auch, und die Krisen, die triggern ja sozusagen auch wieder alte Traumareaktionen, alte Ängste. Und auf einmal setzt die Ratio aus und man sieht auf einmal jetzt, wie teilweise in einem Bundesland über 40% an die AfD fallen, an eine Partei, wo man ja nicht sagen muss, dass alle eine Katastrophe sind da drin, aber dass sehr groß, also viele sehr gefährliche Menschen drin sitzen, die eine sehr klare rechtsradikale Agenda verfolgen. Und das geht mir nicht in den Kopf, wie schnell das geht. Ich weiß noch, wo ich so 15, 16 Jahre alt war, wo auch in der Schule das ganze Thema untergenommen, habe ich immer gesagt, ja, sowas wie 39 das oder 38 oder in dem Zeit, sowas wird nie wieder passieren können. Das ist ja gar nicht möglich. Die Menschen wissen ja jetzt, wie gefährlich das ist. Und da wird dann sozusagen das so in die Waagschale gelegt, ja, die aktuelle Politik wäre ja schon so schlimm, also kann da ja nicht mehr viel passieren. Und das finde ich so brandgefährlich. Und ich glaube schon, dass das auch viel mit Traumamustern zu tun hat.
Selbstverständlich. Eine AfD wäre heute nicht möglich, hätten wir nach den Kriegen unsere kollektiven und transgenerationalen Traumata wirklich aufgearbeitet und integriert. Friedrich Merz war aber auch nicht möglich. Nein, weil diese Traumaarbeit ist eine relativ junge Disziplin in unserer Gesellschaft. Die Verarbeitung und Integration von Verlusterfahrung, von Geschwistern, von Eltern, von Gewalterfahrung, die wir machen in Familiensystemen, die wirkliche Traumaarbeit steht am Anfang. Die Traumaarbeit in transgenerationalen Systemen steht am Anfang. Kollektive Traumaarbeit findet so gut wie überhaupt nicht statt. Es gibt keinen gesellschaftlichen Diskurs. Es gibt ein paar Leute, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt keinen gesellschaftlichen Diskurs darüber, was kollektives Trauma überhaupt ist, was systemisches Trauma ist. Das heißt, wie Menschen auch durch Systeme, Organisationen, Militär, Erziehungswesen und so weiter traumatisiert werden können, was für Folgen das hat. Darüber gibt es keinen Diskurs. Darüber gibt es auch wenig Forschung. Und das ist ja immer so, worüber du kein Bewusstsein hast und kein Wissen, dann hast du in der Regel eine Meinung und eine Wahrnehmung. Und in Bezug auf den Rechtsradikalismus in Deutschland, insbesondere das Aufflammen der AfD, und das ist ja auch ein Phänomen, was besonders stark in den ostdeutschen Ländern ausgeprägt ist, das hat aus meiner Sicht eine Vielfalt von Gründen und ich glaube an einem Feld habe ich selbst mitgewirkt und selbst mitgearbeitet. Das war die Art und Weise, wie die deutsche Wiedervereinigung stattfand. Ich war ja damals im Daimler-Konzern tätig und wir haben Unternehmen und Firmen gekauft. Und wir haben die nach 2-3 Jahren haben wir die wieder zugemacht, weil die nicht profitabel waren. Und das ist flächendeckend geschehen. Das heißt, da hat eine ganze Generation, und es war so eine Generation, die war so um die 50, die hat auf einmal ihre Arbeit, ihre Identität und ihre Zukunftsperspektive verloren. Und die Kinder dieser Generation haben Eltern erlebt, die entwurzelt waren, die wütend waren, Es gab keine Angebote, um diese seelischen Flurschäden aufzufangen und zu bearbeiten. Und das, was wir erleben heute an der, auch mit der AfD, und da sind ja viele junge Leute auch mit dabei, alte und junge, ist, die agieren diese nicht thematisierte und integrierte Wut aus. Und ich glaube, dass sozusagen das Problem des Rechtsradikalismus ist nicht lösbar, ohne sich die Ängste und Bewältigungsstrategien anzuschauen, die diese Menschen antreibt. Weil rational könnte man ja sagen, ihr seid völlig auf dem Holzweg. Wir sind Deutschland, sind eine Gesellschaft, die ist 47, irgendwas Jahre alt im Durchschnitt. Wir schrumpfen als Gesellschaft. Wenn wir keine Zuwanderung haben, sterben wir aus. Können wir die frei werdenden Arbeitsplätze nicht mehr besetzen und so weiter. Wir haben immer mehr Rentner. Das heißt, unser System braucht dringend Zuwanderung, um zu überleben. Und unsere Überlebensstrategie auf wirtschaftlichem Gebiet wäre eigentlich eine tatsächliche Willkommenskultur für ausländische Arbeitskräfte zu haben, damit unser Sozialstaat weiter funktionieren kann. So, das wäre eine rationale Handlungsweise und ein Beitrag zur Lösung eines realen Problems von Demografiewandel. Was machen wir? Emotional gesteuert erklären wir Migranten zur Ursache unserer Probleme. Die plündern die Systeme, missbrauchen sie und so weiter, was statistisch gesehen völliger Blödsinn ist. Natürlich gibt es Missbrauch, der ist aber prozentual irrelevant, was die Gefährdung unseres Wohlstands angeht. Trotzdem erschaffen wir daraus eine Bedrohungskulisse, hochemotionalisiert, das sind die Schuldigen und so weiter und die müssen wir vertreiben und rausschmeißen und dann geht es uns wieder gut. Und das funktioniert natürlich nur, weil wir sozusagen auf einer Traumadynamik aufbauen, die wir in uns tragen. Das Prinzip Suche der Schuldigen ist uralt. Das haben schon die Juden damals gemacht. Die haben einfach einen Sündenbock. Da wurden alle Sünden des Volkes draufgeladen und dann wurde der einmal pro Jahr in die Wüste gejagt zur Entlastung der Leute. Das ist sozusagen tief verwurzelt im Christentum. Wir sind alle schuldig. Aber zum Glück gibt's ja da das Prinzip der Gnade und der Vergebung. Und da musst du nur hingehen und dann kannst du wieder fröhlich weitermachen, so wie du es bisher getan hast. Das heißt, diese Dynamik, sozusagen, ist sie nichts Neues. Sie ist überhaupt nichts Neues. Die funktioniert seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden sogar, funktioniert die so. Und wir schauen uns das aber nicht an, sondern wir agieren immer auf der Symptomebene. Und diese Ursachenebene erfordert auch eine gewisse kognitive Anstrengung. Also etwas verstehen zu wollen, etwas wissen zu wollen. Und da musst du dich reinknien. Und das geht nicht, wenn du eine Aufmerksamkeitsspanne von 7 Sekunden hast, weil du die letzten 20 Jahre Social Media geschaut hast. Mhm.
Ja, das finde ich ja das Erschreckende, das zeigt im Prinzip, dass sowas wieder so möglich wird, dass man wirklich eine Gruppe von, also eine Minderheitengruppe, wie jetzt beispielsweise Migranten, Flüchtlinge, so stigmatisiert, einfach nur auf Basis ihrer Herkunft oder ihres Status Flüchtling oder Migrant, dass das wieder funktioniert, wie tief sozusagen diese Dynamiken noch greifen, weil wenn man überlegt, naja, vor 20 Jahren, wenn die Politik und manche Menschen sich so geäußert hätten wie jetzt, wie alle Migranten sind gewalttätig oder also der ganze Bullshit, der da draußen unterwegs ist, da hätte es einen riesen Aufschrei erstmal gegeben, ja, aber das zeigt auch, dass im Prinzip wir zwar in der Kommunikation eine Veränderung hinbekommen haben über eine gewisse Zeit und gesagt haben, hey, da gibt's ein paar Tabus, weil das ist nicht in Ordnung. Und dann reicht einfach eine Krisenzeit von mehreren Jahren und auf einmal ist es wieder völlig in Ordnung, das auszusprechen oder diese Desensibilisierung in der Kommunikation. Aber das zeigt ja, dass wir es wirklich nicht in der Tiefe, wie du gerade gesagt hast, in der Tiefe verstanden und verarbeitet haben, dass sowas einfach nicht in Ordnung ist und dass es ein komplett fehlgeleitetes Weltbild ist oder eine Vereinfachung aller Umstände oder eine Diskriminierung, Rassismus. Und wie schnell das wieder kippen kann, zeigt einfach nur, wir haben es nie wirklich in der Tiefe verankert. Und ich meine, ich finde es ja total krass, dass wir das wirklich wieder hinbekommen, dass wir sagen, hey, Migranten sind irgendwie, hauptsächlich Migranten sind hier gewalttätig, das ist ja völliger Bullshit. Ja, wie viel Menschen damals, die aus der Türkei gekommen waren, ja, haben hier Arbeiten gemacht, die kein Deutscher machen wollte, die haben den Wohlstand hier mit aufgebaut, in über Jahrzehnte hinweg. Und ja, und gleichzeitig gibt es natürlich da Menschen, die sind gewalttätig, genauso wie es Menschen in Deutschland, die Deutschland geboren sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder über Generationen Deutschland leben, genauso gewalttätig ist. Also was soll dieser, und das finde ich echt krass, dass das wieder so einfach möglich ist heutzutage.
Und da sieht man halt, dass Dummheit und Nichtwissen ist die Voraussetzung für Radikalisierung. Und das deutsche Wirtschaftswunder war möglich, weil es Zehntausende von Italienern gab, von Türken, von Menschen aus anderen Nationen, die bereit waren, in die Fabriken zu gehen und zu arbeiten, weil die Verluste an deutschen Männern auch durch den Weltkrieg so groß waren. Wir hätten das ohne die Ausländer, hätten wir das nie hingekriegt und geschafft. Die waren eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir unseren Wohlstand so schnell nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbauen konnten. Und sozusagen dieses Nichtwissen oder dieses Verdrängen, wo kommt unser Wohlstand am Zweiten Weltkrieg eigentlich her und wer hat daran alles mitgewirkt, um wem sollten wir sehr dankbar sein? Und das ist schon für mich erworbene Dummheit. Also nicht sozusagen eine intellektuelle Minderleistung, weil du zu wenig Neuronen hast, sondern weil du etwas nicht wissen und anerkennen willst, was eine Wahrheit der Vergangenheit ist. Und deswegen willst du auch die Wahrheit in der Gegenwart nicht sehen und anerkennen, sondern du baust dir dein Weltbild so zusammen, wie du es haben willst, weil du von Emotionen, von Ängsten, von Wut und allem Möglichen gesteuert wirst.
Ja. Aber das, und das erleben wir eben auf der Ebene, wo wir gerade gesprochen haben, Flüchtlinge, Migration, wo das so genutzt wird. Wir erleben es aber auch beispielsweise, wo wir schon drüber gesprochen haben, im Russland-Ukraine-Konflikt. Also ich kriege die Krise, wenn hier dieses Narrativ aufgebaut wird, dass in ein paar Wochen Russland in Deutschland steht und Russland Deutschland einnehmen will, wo ich denke, was für ein Quatsch. Das, also da wird wirklich mit Angst gespielt, da wird mit Narrativen gespielt. Was soll Russland in Deutschland, wo es keine Ressourcen gibt, wo er die gesamte NATO gegen sich hätte, ja, was ja eh schon der Fall zum gewissen Grad ist, wo ich denke, da wird mit Narrativen gespielt und dann darauf basierend wird in die Eskalationsspirale weiter reingefeuert, anstatt, und das würde für mich, und damit entschuldige ich keinen Angriffskrieg, ich verurteile das zutiefst, aber wo ist denn mal dieses... Wir schauen mal, was sind unsere Interessen und was ist uns wichtig, so wie man jeden normalen Konflikt lesen würde. Und was sind denn die Sicherheitsinteressen beispielsweise von Russland nach der Nahosterweiterung, NATO-Osterweiterung, die stattgefunden hat, Ukraine in die EU aufnehmen, Putsch am Maidan und so weiter. Da sind ja auch viele Sachen passiert, wo wir alles getan haben, um zu provozieren, dass ein Krieg entsteht. Ohne, dass wir jetzt verantwortlich für diesen Krieg sind in dem Sinne, aber wir haben nicht einmal bis jetzt geschaut, wie können wir versuchen, auch gegenseitig die Interessen dieser Länder oder dieser verschiedenen Fronten, die da stattfinden, ist ja auch zum großen Teil ein Stellvertreterkrieg, aber die da stattfinden, wirklich zu verstehen, so wie du auch andere Konflikte lösen würdest. Also das heißt, wir haben das auf allen Ebenen der Politik, dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses aus dem Trauma heraus, es gibt nur entweder oder, ja, entweder wir gewinnen oder wir verlieren. Aber es gibt nicht mehr dieses sowohl als auch, wie kriegen wir es gemeinsam hin?
Naja, die entscheidende Frage ist ja, dieses, warum funktionieren diese Narrative so gut? Und die funktionieren deswegen so gut, weil wir die seit Jahrtausenden kennen, diese Angstnarrative. Also im Christentum ist halt das Angstnarrativ, wenn du nicht alle Gesetze, Gebote verfolgst, kommst du ins Fegefeuer als Vorstufe und dann in die ewige Hölle. Das heißt, Angst getrieben. Deswegen können diese Angstszenarien auch so gut bei uns verfangen. Die sozusagen, hätten wir nicht diese Vortraumatisierung, wir wären viel angstfreier. Das ist, nettes Szenario, aber es gibt halt auch noch 10 andere Szenarien. Und warum sozusagen docken wir so an diese Bedrohungs- und Angstszenarien an? Weil sie sozusagen zutiefst in unserer Erzählkultur verankert sind. Das liegt wirklich in unseren Zellen. Mit Angst, du kannst uns relativ schnell Angst machen, das hat die Pandemie gezeigt. Und dann kannst du, und dann steuerst du uns. Wären wir angstfreier, wir wären viel resilienter gegenüber diesen ganzen Narrativen. Und das ist sozusagen aus meiner Sicht wichtig, das zu wissen. Also ich bin ja einer, der guckt immer, wieso funktioniert das eigentlich so, wie es funktioniert? Woher kommt denn das überhaupt? Und das kommt natürlich daher, weil wir in so einer Angst-, Unterwerfungs- und Gehorsamskultur seit Jahrtausenden sozialisiert sind. Und deswegen funktioniert das Ding.
Ja. Ich habe noch zwei weitere Beispiele, weil wir wollten uns ja so ein bisschen anschauen, warum gerade traumatisierte Menschen andere Menschen traumatisieren. Und wir wollten auch in die Politik schauen. Jetzt haben wir schon mal über Merz gesprochen, wir haben mal über Trump gesprochen. Ich fand Putin auch interessant. Putin hat tatsächlich im Zweiten Weltkrieg 5 von 6 Onkel väterlicherseits verloren. Dann war die Mutter in der Leningrad-Blockade festgehangen. Ich glaube 2,5 Jahre, wo 1 Million Menschen gestorben sind. Er hat 2 ältere Brüder gehabt, die beide verstorben sind um den Zeitpunkt seiner Geburt rum. Und war somit dann das einzigste überlebende Kind, was in sehr armen Verhältnissen und auch gewaltbereiten Verhältnissen aufgewachsen ist. Und das zeigt auch wieder so krass, wie sozusagen diese Traumaerfahrung, die jetzt beispielsweise Putin erlebt hat, wiederum sein Handeln erklärt. Vielleicht auch in dem Sinne, der hat ja im Prinzip eine kollektive Auslöschungserfahrung in seiner Familie gemacht. So, und einmal das sozusagen, diese Angst vor Auslöschung, warum er vielleicht auch so gewaltbereit und so überreagiert, wenn es zum Beispiel um diese Nahosterweiterung ging und sofort da einmarschiert und Krieg macht in der Ukraine und gleichzeitig einfach eine hohe Bereitschaft hat, wiederum andere Menschen sozusagen aufgrund wahrscheinlich seiner eigenen schmerzhaften Erfahrung und der Abtrennung dessen, dass er andere Menschen, dass er kollektiv Menschen in hunderttausenden Höhen wahrscheinlich bald in den Tod schickt, weil er so von seinem, würde ich jetzt mal davon ausgehen, so von diesem Schmerz, den er erlebt hat, von dieser Auslöschungserfahrung seiner Familie, abgetrennt ist und damit auch abgetrennt ist von jeglichem Schmerz, den er verursacht durch sein Handeln aktuell. Und genau, das ist nur ein Beispiel. Also Netanyahu ist noch ein anderes Beispiel in dem Zusammenhang.
Genau, der hat auch einen Bruder verloren.
Genau.
Und Putin hat ja, glaube ich, selber diese Geschichte der Hinterhof, dieser Hinterhof-Schlägereien da erzählt. Und womit er groß geworden ist, wenn der Kampf unvermeidlich ist, schlag zuerst zu. Sonst kriegst du einen auf die Fresse. Und auf der kollektiven Ebene war natürlich der Zerfall der Sowjetunion. War auch für ihn ein traumatisches Ereignis, der der war KGB-Offizier auch, und zu erleben, dass da ein Land auseinanderbricht, und das, da haben wir so viele Orientierung verloren. Und das ist ein kollektives Trauma, und das ist nicht, auch das ist in Russland nicht bearbeitet oder integriert worden. Also. Und von daher agiert auch ein Putin auch vor dem Hintergrund seiner eigenen traumatischen Erfahrung und dieser kollektiven Traumata, die er erlebt hat. Und das steuert ihn sowohl in seiner Wahrnehmung wie auch in seinen Entscheidungen und in dem, wie er jetzt handelt. Und das ist so dieses, und wir sehen immer die Oberflächen und wir sagen, was, und auf dieser Oberflächenebene, auf dieser Symptomebene handeln wir dann. Und von daher ist so dieses, wenn wir wirklich in den Dialog gehen wollen, ist die Voraussetzung, dass wir verstehen, warum wir so handeln, wie wir handeln, warum wir so fühlen, wie wir fühlen, warum wir so denken, wie wir denken, warum wir so wahrnehmen, wie wir wahrnehmen für uns selber und wie das beim anderen ist, und uns darüber auszutauschen. wie nimmst du die Welt wahr, warum handelst du so? Und
da waren wir mal besser.
Da waren wir mal besser und das gelte es wieder zu lernen und zu üben miteinander, weil sozusagen grundsätzlich, und ich habe ja nun viel, ich bin ja viel in Afrika und in Asien unterwegs und mit anderen Menschen, und ich habe fast alle Menschen, die ich treffe und die ich kenne, wollen in Frieden und zwar miteinander leben. Und es ist eigentlich eine verschwindende Minderheit, die es schafft, uns gegeneinander aufzubringen, uns aufzuhetzen und uns in die gewaltvolle Auseinandersetzung zu treiben.
Und diese Entwicklung, die erleben wir, also dieses nicht mehr empathisch zuhören können und das Weltbild des anderen verstehen wollen, was ja nicht heißt, dass ich mit allem einverstanden sein muss, aber es verstehen zu wollen und vielleicht auch zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Wie gesagt, das war in der Politik schon besser. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, es hängt tatsächlich auch viel mit dieser Digitalisierung und Social Media zusammen, diesem Short-Content, der da entsteht, wo schnell, Hauptsache es polarisiert und catcht die Leute. Das heißt, es ist wenig noch, also die Leute verdummen auf dieser Ebene, das Gehirn wirklich leidet darunter, gibt es ja Studien unterdessen, unter diesen 20-Sekunden-Videos, wo irgendeine polarisierende Aussage getroffen wird, die völlig übers Ziel hinausschießt. Und das prägt uns natürlich auch, weil wir halt kaum noch die Räume haben, wo wir in der Tiefe uns auseinandersetzen. Dessen wir leben es in der Politik, wir leben es zwischen den verschiedenen Lagern der Politik, Partei, rechts, links, wir leben es zwischen Frau und Mann. Das ist unglaublich, wenn du auf digitalen Medien unterwegs bist, was dort für ein Hass gegenseitig ausagiert wird auf dieser Ebene der digitalen Medien, aber nicht wirklich ein tiefes Verständnis füreinander wirklich auch entstehen kann oder gewollt ist teilweise. Und da haben wir wirklich Entwicklungen. Und ich glaube, auf der anderen Seite, wir haben ja gerade jetzt verschiedene Beispiele genannt, Netanyahu, der einen Völkermord betreibt, unter anderem erfahren hat, dass sein eigener Bruder bei einem Antiterror-Einsatz palästinensischer Terroristen ums Leben kam, oder deutscher Touristen.
Bei einer Flugzeugentführung.
Flugzeugentführung. Ja. Und gleichzeitig ein Vater hatte, der auch Zionist, radikaler Zionist war und auch wahrscheinlich ein gewisses Weltbild geprägt hat. Aber dass wir sozusagen Systeme haben, die, weil es, ich glaube, ich würde nicht die These aufstellen, dass jeder, der auch heftigere Traumata erfahren hat, so seine Macht ausagiert und so in der Politik handelt und Menschen in den Krieg schickt und mordet, sondern es gibt viele Menschen, die besonders heftige Traumata erfahren haben, die genau aus diesem Grund heraus sehr ehrenwürdige Sachen in die Welt bringen, wie Hilfsorganisationen beispielsweise oder sich für Menschen einsetzen oder für hilfsbedürftige Menschen einsetzen. So, das heißt, da gibt es ja ganz andere Bewältigungsstrategien auf diesem Spektrum, trotz erfahrener Traumata. Das heißt, wir haben ja, und da sind wir natürlich bei unseren Systemen, wir haben ein Problem in unseren Systemen, weil diese Menschen, das erlebe ich ja selber, die Menschen, die eine Empathie haben, die sagen, hey, ich will nicht nur für mich das Größte rausholen, sondern ich will einen Beitrag leisten. Und was mich glücklich macht, ist, wenn andere Menschen durch meinen Beitrag mehr Glück oder Zufriedenheit erfahren oder sei es Unterstützung. Das sind natürlich keine Menschen, die zum Großteil in die Politik gehen, wo sie, also ich würde in der Politik ein Geschwür bekommen, wenn ich sehe, was für Diskussionen man da führen müsste und gegen welche Wände man läuft, wenn man was Gutes in die Welt bringen will. Das heißt, Politik fällt für diese Menschen ja schon mal weg, und dann gehen viele vielleicht dann in soziale Bereiche oder sie sagen, ich gründe selber was, mehr dann im Wirtschaftsbereich, obwohl da ist auch schon wieder schwierig, weil dort auch wieder ganz andere Dynamiken greifen. Es gibt eben vereinzelt Menschen, die dann wirklich eine Bewegung schaffen, wo Positives in die Welt getragen wird, ja, die vielleicht auch ihre eigenen Traumata erfahren haben und aus diesem Schmerz heraus was Tolles in die Welt bringen. So, das heißt, wir haben ja Systeme, in denen honoriert wird, wenn du narzisstische Züge hast oder egoistische Züge, wenn du andere ausspielst, wenn du der Lauteste bist, wenn du dich am meisten inszenierst und wenn du die Kälte besitzt, andere einfach vom Spielbrett zu werfen. So. Und das kannst du ja von allen, egal Putin, Merz, auch Trump, egal welche gerade an der Macht sind, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllen genau dieses Bild. So, das heißt, wir haben ein Problem, solange wir unsere Systeme nicht in den Griff kriegen und andere Anreize schaffen, Menschen in gewisse Positionen zu bringen, die was Gutes in die Welt bringen wollen, werden wir das Problem nicht lösen. Ja,
ja, also man könnte vereinfacht sagen, wenn ich dir so zuhöre, ist, dass wir haben uns Systeme kreiert und Aufstiegslogiken innerhalb dieser Systeme, die die Menschen an die Spitze bringen, unter denen wir leiden. Ja. Und es ist halt tatsächlich so, ich meine, ich komme ja aus diesen Systemen und kenne mich da relativ gut aus. Und ich glaube, ich war auch einer von denen, dass Empathie, Gemeinwohlorientierung, Dialogfähigkeit sind keine relevanten Aufstiegskriterien in Machtorganisationen und dazu gehören Wirtschaftssysteme, Kirchensysteme, politische Systeme. Damit kommst du nicht an die Spitze, sondern du kommst eher an die Spitze mit Durchsetzungsfähigkeit, mit Allianzen bilden, um die anderen aus dem Feld zu schlagen. Du brauchst diese Rücksichtslosigkeit. Du brauchst dieses Weltbild, es geht um Gewinner und Verlierer und ich gehöre zu den Gewinnern. Und dann kommst du an die Spitze und es kommt noch was Wichtiges hinzu, sozusagen Systeme reproduzieren sich selber. Das heißt, Machtsysteme, die so gebaut sind, wie sie gebaut sind, ziehen A, die Leute an, die so sind, und es befördert auch diese Leute nach oben. Deswegen, ich frage mich, ich bin ja nun auch systemischer Organisationsberater gewesen, ich frage mich tatsächlich, ob die Systeme, die wir gebaut haben, ob die tatsächlich transformationsfähig sind oder ob diese Systeme zerschlagen und neu gebaut werden müssen. Also das, was Schumpeter, der österreichische Ökonom, was der sagt, wenn er von dieser schöpferischen Zerstörung spricht, sagt, wenn du etwas Neues willst, geht es auch um eine schöpferische Zerstörung von etwas Altem. Und die, um nochmal zurückzukommen, auch auf diese Wut dieser Rechtsradikalen. Die letzten Jahrzehnte bei uns in Deutschland haben wir uns auf die Bewahrung von Systemen konzentriert, nicht auf die Weiterentwicklung, auf die Bewahrung unserer Infrastruktur, unserer Sozialsysteme, Gesundheitssysteme und so weiter und so weiter. Und wir haben immer versucht, den Status der Vergangenheit zu sichern. Wir haben keine wirkliche Zukunftsorientierung und Veränderungsbereitschaft gehabt. Und das fällt uns natürlich im Moment auf die Füße, besonders für eine Generation, die sehr darum kämpft, welche positiven Zukunftsperspektiven sie eigentlich hat. Und natürlich gibt es da viel Zukunftsängste, weil wir in Deutschland, wir sorgen für die Alten und deren Besitzstand, aber nicht für die Jungen und deren Zukunft. Nicht in dem angemessenen Maße, wie es bräuchte. Und da kannst du wunderbar andocken an dieser Zukunftsangst und das auch thematisieren. Und dann lieferst du natürlich einfache Versprechen, wie es gehen kann als Lösung, Ausländer raus und so weiter und so weiter. Und ja.
Oder glaube ich, sind wir wieder auch beim System, auch beim politischen System als Problem selbst, weil ich sage das auch mal, wir haben im Prinzip nie wirklich langfristige tolle Visionen. Fast jedes Unternehmen hat eine Vision, weil es völlig klar ist, du brauchst eine Vision, um dich auszurichten, du brauchst eine Vision, um die Energie zu bündeln in eine Richtung und vor allem brauchst du eine Vision, um Menschen zu erreichen und zu packen, die sagen, ja, ich will ein Teil dieser Vision sein. Das heißt, ein gut visionsgetriebenes Unternehmen hat vielleicht auch gar nicht Menschen drin, die so asozial aufgrund ihrer Traumata agieren. Und ich glaube, da haben wir halt auch schon ein Problem, weil das kannst du natürlich als Beispiel China nehmen. China hat ganz viele Visionen, die erklären immer wieder neue Visionen, jetzt war letztlich Wohlstand zum gewissen Grad für jeden in der Bevölkerung zu einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, was genau war, sie haben natürlich auch Visionen wie Weltmacht bis sonst wohin, 50 oder so, die haben gleichzeitig aber auch ein anderes System, wo ich nicht drin leben möchte, ein sehr diktatorisch geprägtes System, wo halt eine Person schon seit langer Zeit an der Macht ist und eine Partei und es auch sein wird. Und bei uns nach 4 Jahren sozusagen in dem Gestocher, was da stattfindet, die Nächsten kommen und wenn die jetzt eine große Vision aufbauen, dann sowieso wieder zerlegt werden. Und das heißt, auch da haben wir einmal, natürlich, ich meine, wenn man nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es Politiker, die haben große Visionen aufgebaut und da fand ich, gab es auch noch mehr Authentizität teilweise in der Politik und mehr Klarheit und Wahrheit. Aber unterdessen, ja, es ist halt auch, das System macht es halt auch nicht gerade leicht sozusagen für Menschen, die große Visionen haben, die dort langfristig zu verankern. Ja, weil dann kommt nach 4 Jahren die Politik von der anderen Seite und wirft wieder alles um.
Weißt du, ein Europa, was alle 20 bis 30 Jahre einen größeren Krieg führt, wie soll denn das Visionen entwickeln, wenn die dauernd im Zerstörungsmodus sind und dann müssen sie wieder aufbauen? Und das praktizieren die seit Jahrhunderten, oder wir praktizieren das seit Jahrhunderten. Große Visionen sind oft entstanden nach großen Zerstörungen. Also diese große Friedensvision einer UN, von einer Völkergemeinschaft in Frieden, wann ist sie denn entstanden? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das, glaube ich, dürften wir tatsächlich lernen, ohne die nächste große Zerstörungserfahrung eine Idee zu entwickeln, wohin wir als Gesellschaft eigentlich wollen. Wie wir leben wollen, hier mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn, jenseits von dieser alten Gewalt und Zerstörungsmuster, die wir seit Jahrhunderten reinszenieren. Das wäre der Job von Politik, das aufzuzeigen. Und genau diese Aufgabe nehmen sie nicht wahr. Und deswegen gibt es auch so viel Wut und Verweigerung und Abwendung. Weil im Moment ist unser demokratisches System ist im Moment nicht imstande, uns aufzuzeigen, warum wir Demokratie wählen sollen und welche Vorteile das für uns hat und was die positive Vision ist, die dahinter steht.
Ja, ich glaube, dass so, wenn wir dann zum Abschluss kommen, glaube ich, das wäre wahrscheinlich schon so ein erster Punkt, erstmal uns klar zu werden, was für eine Vision haben wir. Was für Werte stellen wir in den Mittelpunkt? Ja, also ist es Wert von Erfolg, Geld, Anhäufung oder ist es Wert von Beitrag füreinander leisten, Soziales fördern? Ja, und ich glaube, wenn wir schon andere Anreize setzen würden, dass wir sozusagen schon gewisse Strukturen schaffen, wo die Attraktivität von Menschen, die ausgrund ihrer Traumata Macht und Gewalt ausüben oder irgendwelche Interessen verfolgen, schon mal wegfällt sozusagen, sondern Menschen neuen Stellenwert bekommen, die was Gutes beitragen wollen, ja, und da fängt ja schon bei Berufen an, ja, dass praktisch eine Pflegekraft einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, ein Mensch, der andere Menschen sozusagen pflegt oder hilft oder unterstützt, oder im Sozialen, Erzieher, Erzieherin, ja, das sind die wichtigsten Berufe unserer Gesellschaft, die prägen die nächste Generation, wie die nächste Generation handeln, fühlen und denken wird mit. Und sind irgendwo ganz abgehängt und kriegen ein absolutes lächerliches Gehalt. Und wenn wir da anfangen würden, dass wir sozusagen die Anreize neu setzen und neu priorisieren, was ist uns wirklich wichtig, ich glaube, da könnten wir dann schon viel verändern und würden vielleicht auch die Luft aus dem Segel nehmen von den Menschen, die ihre Trauma reinszenieren auf großer Bühne.
Ja, ich bin bereit, dich und deine Generation und nachfolgende Generation auf diesem Weg zu unterstützen, indem ich aufzeige, wo die Blockaden dafür liegen, da warum es nicht gelingt und wenn diese Blockaden aufgelöst werden, wie es gelingen kann. Ich bin dabei.
Alles klar, vielen Dank, Axel.
Dank dir, Timo.